Wird gestartet, wird gestartet. Und los.
Couch.
Hallo und herzlich willkommen auf der Couch im Urwald. Heute zum, ich musste mal überlegen, 383. Mal. Zusammen natürlich mit Spritti. Hallo, Spritti.
Hallo, Apfelkern. Hallo, liebe Hörer.
Heißen wir euch mal wieder willkommen. Und das ist ja jetzt in der letzten Zeit ein bisschen unregelmäßiger geworden, wie ihr gemerkt habt. Das liegt daran, dass wir einen Extra-Affen haben, der aber noch nicht sprechen kann und deshalb nicht teilnimmt. Das hat auch die Kirsten bemerkt und uns einen Kommentar geschrieben. Darüber habe ich mich total gefreut. Danke also erstmal dazu oder dafür. Kirsten hat geschrieben, schönen Gruß und erstmal alles Gute zur Geburt. Kleiner Tipp für kleine Mengen. Bei Kindermedikamenten gibt es häufig Abmessmöglichkeiten für kleine Mengen. Als kleine Plastikbecher, Löffel oder Spritzen. Die hebe ich für solche Fälle auf. Falls du noch keine hast, kannst du vielleicht bei anderen Eltern mit eventuell älteren Kindern welche bekommen. Ja, es ging darum in der letzten Folge, dass ich einen kleinen Messbecher zum Einwecken und Abmessen und so weiter gesucht habe. Tatsächlich habe ich so ein kleines Becherchen von einem Mikroalgenöl mit Omega-3, was auf 20 Milliliter geeicht ist. Geeicht ist, naja, aber zumindest hat es eine 20 Milliliter Skala. In 5 Milliliter Schritt, was echt gut ist, aber es ist ein Plastikbehälter. Das heißt, wenn ich da säurehaltige Lebensmittel reinmache, fetthaltige, dann ist das ja doch eine reagierende Substanz und verfärbt sich, nimmt Gerüche an und das finde ich immer nicht so schön. Deshalb hätte ich sowas gerne in Glas- oder Metallvariante. Und das ist mein Problem. Tatsächlich ist aber der kleine Messbecher das, was ich im Moment benutze, um eben so kleine Mengen abzumessen. Ja, bin also noch auf der Suche. Bis dahin ist das meine Zwischenlösung. Ja, Kommentar.
Wow. Ja. Und vor allen Dingen, ich glaube, ich hätte die Folge noch fast gar nicht veröffentlicht. Und dann war der Kommentar schon da. Hat mich total überrascht, ja. Und natürlich auch gefreut.
Und Kirsten ist ja, also wenn es die Kirsten ist, eine der Steinkohle-Zuhörer, die wir hier haben, die schon ganz lange dabei ist.
Steinkohle-Zuhörer?
Ja, es gibt Holzkohle, die sind noch nicht ganz so gut gereift. Und Steinkohle, das ist, wo die Energie sich verdichtet hat über mindestens 383 Folgen. Wie sagst du dazu?
Weiß ich jetzt nicht. Ist es so wie bei den Hochzeiten, so Diamantenhochzeit, ja, und Steinernehochzeit und sonst sowas?
Ja, genau. Ja. Aber Diamant und Gold und Silber ist ja alles schon ziemlich abgenutzt. Deshalb muss man sich mal was Neues einfallen lassen. Das wäre jetzt halt Steinkohle.
Okay. Steinkohle, alles klar.
Und so, wenn man 10 Folgen gehört hat, ist man vielleicht ein Bananenhörer. Ja. Ja. Nach 20 Folgen, da ist es vielleicht schon so Liane, also was ein bisschen mit mehr Substanz und dann steigert es sich hoch und irgendwann kommt man halt bei Steinkohle an.
Mhm. Sehr schön. Werde ich ab sofort auch in meinem Alltag verwenden. was man bald nicht mehr verwenden kann, sind NFTs. Das war ja, ist ja noch gar nicht so lange her, da war das ja total der heiße Scheiß. Hier der rauchende Affe und was weiß ich für ein Kack. Ich meine, es war von vorne bis hinten ein Scam und albern und ich habe es nie kapiert. Ich habe mal ein langes, ich weiß gar nicht, ob ich das hier auch im Podcast gesprochen habe, so ein YouTube-Essay geguckt, wo das dann auch drauf eingegangen wurde und erklärt wurde und warum das alles zum Großteil ein Scam ist. Und da ist ja auch jeder drauf eingegangen, jeder Promi und sonst was hat irgendwie seine NFTs und hier, verkauft und lauter so Zeug, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ja so ziemlich in die Hosen gegangen. Selbst Meta reduziert es jetzt langsam, beziehungsweise sie hatten ja dann auch angefangen, auf Facebook und Instagram NFTs anzubieten oder irgendwie konntest du als Creator dann auch NFTs schaffen oder was weiß ich. Ich habe mich da nie näher mit beschäftigt, weil mir das alles sehr, sehr suspekt war. Auf jeden Fall stellen sie das so langsam ein. Lustigerweise, Sony mit der, was ist das, PlayStation, spielt mit dem Gedanken, das einzuführen.
Ach so, also es wird quasi abgegeben von Meta an Sony.
Ja, nee, aber die machen, also die wollen dann, keine Ahnung, du kannst ja jetzt schon, also ich zocke ja schon lange nicht mehr, aber da gibt es ja dann auch so Spiele, wo du, was weiß ich, beim Fußballspiel kannst du das besondere Trikot oder den besonderen Spieler kaufen. Also kaufst das normale Spiel und kannst auch spielen, aber wenn du bestimmte Sachen willst, dann musst du die, weißt du, im Spiel dann noch extra zusätzlich kaufen, irgendwie die tolle Überraschungskiste, wo du dann das mega tolle Schwert oder Rüstung oder sonst was bekommst. So Zeug. Da gab es das ja auch schon, was mir auch schon so ein bisschen suspekt ist. Wenn ich das Spiel kaufe, dann will ich das Spiel gekauft haben. Dann will ich nicht noch irgendwie so Zeug. Aber wie auch immer. Ist ja auch nicht mehr so meine Welt. Und da wollen sie jetzt auch diese NFTs irgendwie einführen. Keine Ahnung, wie das dann funktionieren soll. Oder vielleicht kannst du bestimmte Charaktere, die dann nur du hast oder so. Ich weiß es nicht. Das klang von vorne bis hinten so absurd. Vor allen Dingen, aber was mich halt so total irritiert hat, sind die nicht 5 Jahre zu spät dran? So ungefähr. Alles steigen da aus, alles wird gegen die Wand gefahren mit NFTs. Und dann kommt jemand damit und sagt, ach, das wäre aber jetzt mal eine gute Idee. Ja.
Ach ja, nein. Das kam mir schon immer so seltsam vor, von wegen, und welchen Wert haben jetzt diese Bilder, die irgendwie gar nicht in real existieren, die ich dann für viel Geld kaufe und als einziger im Original besitze?
Ja, das war auch da, wo ich das dann auch mitbekommen habe, weil ich mich Fotografie und so interessiere und Fotografieblogs und sowas lesen, dann hieß es ja auch, ne, es gibt ja auch Fotografen und die Bilder werden dann als NFTs, aber dann denke ich mir, wenn du Kunst kaufst, wenn du ein Bild im Original oder sowas kaufst oder in der Galerie oder sowas, dann hey, hast du es bei dir an der Wand hängen, da ist es. Und dann ist es auch das Einzige davon. Ne? Das ist die Version, die da an der Wand, gut, bei Fotos kannst du mehrere Abzüge machen, aber sagen wir mal beim Gemälde, wenn du das Originalgemälde hast, dann hängt es bei dir. Wenn du da digital auf irgendeiner, wie heißt das, auf der Blockchain da und da ist das abgespeichert und das ist deine Version. Super, ist immer noch so ein digitales, also ich verstehe den Sinn davon halt nicht, weil ja, du könntest einen Screenshot davon machen und dann hat der nächste genau das gleiche Bild. Also, weiß ich nicht. Ich habe das im Digitalen nie nachvollziehen können. Aber, naja. Und vor allen Dingen auch die Leute, die das einem so verkaufen wollen, das war dann, oder die da total von begeistert waren und drauf abgegangen sind, das war dann schon so in Richtung, weißt du, von unseren Coaches aus der letzten Folge, die YouTube-Coaches und sowas.
Also du meinst, das Problem ist eigentlich dein Mindset.
Ja, genau.
Dass es dir nicht gehört. Eigentlich gehört es dir, nur dein Mindset stimmt da nicht.
Wenn du nicht träumen kannst, dann kannst du deine Träume auch nicht realisieren. Ja. Und von was hast du denn so in letzter Zeit geträumt?
Oh, träumen, das ist immer was Schwieriges. Ganz, ganz lange ist es her, da habe ich von einem Dönercopter geträumt. Du weißt schon, du sitzt im Garten, Beine hochgelegt, denkst so, ach, jetzt irgendwie ein kleines Essen und dann kommt neben dir der Dönercopter und Mittag ist fertig. Ist ungefähr 300 Folgen her, weißt du noch damals?
Mhm.
Und es waren alles nur Träume. Aber jetzt werden Träume Wirklichkeit. Die heißen zwar nicht mehr Dönercopter, sondern Zipline und bringen noch viel mehr und viel bessere Sachen als Döner. Aber vom Prinzip ist es ein Dönercopter. Und zwar gibt es eine amerikanische Firma, die heißt Zipline, und die spezialisiert sich in Lieferdrohnen. Die Drohnen sind jetzt nicht nur irgendwie eine Zukunftsvision, sondern sie sind schon aktiv. Und jetzt kommt's vor allem in Ruanda und Ghana. Teilweise in Japan, ganz lokal begrenzt in den Vereinigten Staaten und Nigeria, aber vor allem in Ruanda spielen die eine große Rolle und das ist mir zufällig über den Weg gestolpert, über ein YouTube-Video von Mark Rober, falls ihr ihn nicht kennt, total toller YouTuber, er macht nicht viele Videos, die er macht, sind aber sehr aufwendig produziert.
Ist das der immer die Glitzerbomben und sowas macht für die, okay, dann weiß ich, wer es ist, ja.
Genau, die Elephant Toothpaste und die Glitterbomb. Also es ist ein Ingenieur, der mal bei der NASA gearbeitet hat und jetzt mit einem großen Spieltrieb einfach Dinge baut. Zum Beispiel wurde ihm von der Veranda ein Paket gestohlen und er hat sich jetzt so spezialisiert und das schon über ein paar Jahre, da quasi Glitterbomben zu bauen. Also es sieht aus wie irgendwie tolle Kopfhörer von außen. Er lässt die auf der Veranda stehen, die werden geklaut und dann fliegt der Glitter raus, es kommt Pupspray, es kommen Geräusche, Es wird ein Video natürlich gemacht, also super Sachen. Und der ist ganz kreativ. Die Videos lohnen sich alle mal. Und jetzt hat er halt so eine Miniserie über interessante Themen. Und das war jetzt zuletzt die Zipline-Drohne. Und dafür ist er nach Ruanda gereist und hat sich das System zeigen lassen. Und da funktioniert es so, es gibt zwei Flugplätze quasi für diese Drohnen. Und von da aus verschicken die auf Bestellung zahlreiche Produkte, die nicht unbedingt der Döner sind, sondern Notwendigkeiten, vor allem im medizinischen Bereich. Sprich Blutprodukte, Impfungen, irgendwelche Medikamente, aber auch ja so alltägliche Bedarfssachen. Und das geht unglaublich effizient. Also er ist an einem dieser Flugplätze und da wird halt gezeigt, die Bestellung kommt ein, das wird gepackt. Das gibt eine Riesenhalle mit den Akkumotoren der Maschinen, die werden reingepackt und dann mit einer Art Flugkatapult in die Luft geschossen. Diese Drohnen selber, die fliegen bei ungefähr 101 bis 113 km/h, so von 80 bis 120 Metern in der Höhe. Und die schaffen in einem Umfeld von ungefähr 300 Kilometern die Lieferung abzuliefern. Wo ich dachte, 300 Kilometer, boah. Und dann wird halt gezeigt, es gibt in Ruanda zwei Stationen und die überlappen sich so in der Mitte und damit können sie alles abdecken und ausliefern. Was natürlich unfassbar gut ist für ein Land mit nicht perfekt ausgebauter Infrastruktur, um da halt zum Beispiel medizinische Versorgung zu gewährleisten. Bis zu 1,8 Kilo können da geladen werden. Und das Abladen funktioniert so, dass die Drohne robotergesteuert den bestimmten Punkt bis auf 5 Meter genau anfliegt und dann die Ladung mit einem Fallschirm fallen lässt. Ja, und das ist so super leise, das zeigt er in dem Video, dass man quasi, wenn die hinter einem fliegt, gar nicht hört, dass die Drohne kommt. Fand ich unfassbar interessant, wie das System funktioniert und dass es halt auch funktioniert. Ja. Fand ich total schön. Und dann fand ich es auch in dem Video sehr beeindruckend. Er hat halt die Drohne benutzt, um was zu einem Krankenhaus zu schicken und ist dann selber hingefahren mit dem Auto. Und was mit der Drohne irgendwie eine halbe Stunde gedauert hat in der Lieferung, hat ihn 3 Stunden Auto fahren. Ich bin nicht sicher, ob 3 Stunden, aber mehrere Stunden auf jeden Fall gedauert. Und das liegt daran, dass Ruanda so viele ja bergige Gegebenheiten hat und schlechte Straßenverbindungen, sodass halt diese Luftlieferung unglaublich effizient ist und auch Leben rettet. Und seit 2019 ist es da im Betrieb. Und die Leute sind, auch wenn sie diese Drohnen sehen, super glücklich und sagen, ach ja, ich kenne hier jemand, der wurde davon gerettet und so weiter. Also die sind einfach diesem System so unglaublich dankbar. Und es war einfach für mich großartig, das zu sehen. Und musste halt sehr an unseren Dönerkopter von damals denken.
Also ich habe mir das natürlich... Da ich mich ja immer gut vorbereite, habe ich mir das vorab nicht angeschaut, was du in die Shownotes getan hast. Ich habe nur das gelesen. Und bis gerade eben habe ich noch gedacht, okay, das ist so ein alberner Scheiß. Ne? Wir hatten es gerade mit diesem NFTs. Das ist sowas, keine Ahnung. Weil natürlich, ich habe jetzt nur an uns oder Nordamerika gedacht, wo ich gedacht habe, da brauchst du es nicht. Da muss nicht der Döner mit irgendeiner Drohne zu dir in den Garten kommen, wie damals die Vorstellung war, weil, oder dass du irgendwie dann, gibt's ja auch, ne, dass Amazon dir deine Pakete irgendwie mit Drohnen liefert oder so, wo ich dann denke, warum, ne? Erstmal, es funktioniert nicht. Da fliegen die ganzen Dinger in den Städten rum, es ist so dicht bewohnt. Es wird eh nicht lang dauern, bis das dann irgendjemand abschießt, um sich die Pakete oder den Döner zu klauen. Und dann ist es halt auch, hier hast du an jeder Ecke eine Dönerbude oder so, da muss nicht durch die Luft zu dir geflogen werden. Aber als du das dann eben mit Ruanda, Afrika und so weiter gedacht hast, habe ich gedacht, ja, natürlich, da macht das, keine Ahnung, da kann das durchaus mehr Sinn machen oder ganz anders genutzt werden. Da ist diese Infrastruktur nicht so wie hier. Logisch.
Ja. Habe auch überlegt, wäre das bei uns eine sinnvolle Sache? Also, vielleicht jetzt nicht mitten in Berlin, aber so für ein Streckenland, also Mecklenburg-Vorpommern oder so, könnte das sein. Dann ist halt nur die Frage, wenn die 300 Kilometer weit fliegen, wo packt man diese Stationen hin? Wie überlappend dürfen die sein? Wenn die 120 Meter hoch fliegen, hat man dann Probleme mit irgendwas, weiß ich nicht, Windrädern, anderen Flugobjekten. Auf jeden Fall finde ich super spannend. Und die haben halt auch nochmal geschrieben, wie energieeffizient das Ganze ist, verglichen mit zum Beispiel einer Lieferung von ja dem normalen Lieferfahrer, der halt mit dem Auto kommt. Und das hat mich einfach super beeindruckt, muss ich sagen. Ja. würde ich mich total freuen, wenn das Meer auch in anderen Ländern mit schlechter Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Und ein Döner vor die Haustür brauche ich auch nicht. Aber wenn es darum geht, jetzt irgendwie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg auf entlegene Krankenhäuser irgendwelche Medikamente zu schicken oder meinetwegen irgendwelche Antitoxine, die man ja nicht standardmäßig vorrätig hat, weil die zu teuer sind, dann wäre das echt großartig.
Ja, da kann man dann schon alle Register ziehen.
Ja. So. Und Register ist das nächste Thema. Ich esse ja gerne. Ich mache das jeden Tag. Ist ja bekannt hier. Und um zu essen, muss man kochen. Kochbücher habe ich auch eine ganze Menge. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es ganz oft so, dass ich sage, ich habe jetzt ganz viel Brokkoli. Ich möchte irgendwas mit Brokkoli kochen. Dann gehe ich zu meinen Kochbüchern, schlage nach und suche nach Brokkoli. Und dann gibt's so Kochbücher, da steht dann nicht drin, keine Ahnung, Brokkoli-Nudelauflauf, ganz unkreativ, sondern da steht dann drin bayerische Würstel mit Sauerkraut im Laugenbrezel. Und ich denke so, ich möchte die Zutaten und nicht den Namen des Gerichts. Was soll das? Und ich merke wirklich, Kochbücher, die A, gar kein Register haben, so eins habe ich auch, hasse ich, oder B, nur nach den Namen sortiert sind. Zum Beispiel habe ich eins, da steht dann drin, schnelle vegane Tacos unter S, wo ich so denke, ja, super. Schreibt doch gleich alles unter V wie vegan, ne? Da fühle ich mich immer ein bisschen veralbert. Und muss wirklich sagen, ich habe zwei Kochbücher. Dieses Immer wieder vegan und immer schon vegan von Katharina Salzer. Wirklich gute Kochbücher, unabhängig vom Register. Da wird es einmal nach Zutat sortiert. Dann ist das ganze Buch nach Saisonstruktur angeordnet, dass ich jetzt gleich beim Winter oder jederzeit gucken kann. Oder dann halt der Name des Gerichts, wobei ich mich frage, es sind so international inspirierte Gerichte, wenn ich jetzt da unter den arabischen oder, weiß ich nicht, türkischen oder so Namen suche, dann wäre das nichts, was mir jetzt spontan einfällt, aber schön, dass es da steht. Ist es nett, dass es da ist, aber stört auch nicht weiter. Und das ist wirklich so eine Sache, wo ich denke, jedes Verlagshaus, was irgendwie Kochbuch verlegt, sollte doch den Autor darauf hinweisen, dass sie ein vernünftiges Register bauen. Geht dir das auch so, dass so ein Register das Buch entweder funktionieren lässt oder zugrunde richtet?
Nun, ich habe, glaube ich, ein Kochbuch. Vielleicht auch weniger.
Bin mir gerade also nicht ein sicher. Ein halbes Kochbuch, ja?
Von daher ist das ein Problem, was in meinem Leben in den letzten Jahren nicht aufgetreten ist. Ich nutze, ganz ehrlich, also hier, wie heißt das, Chefkoch oder Google und gebe da dann was ein, was ich suche. Also ich habe irgendwas im Kopf und dann suche ich danach. Oder wo ich ein paar Kochbücher habe, ist in digitaler Form. Als PDF oder als ihr Buch online, nicht Online-Buch. Du weißt schon, was ich meine, ne? Fürs iPad so ein Buch. Und da kannst du dann auch danach suchen. Ne? Dann gebe ich das dann halt ein. Dann, egal, ob ein Register drin ist oder nicht, gebe Brokkoli ein. Und dann finde ich alles, wo Brokkoli halt drin ist.
Ja.
Ja, also von daher, nee, das ist noch kein Problem, vor dem ich gestanden habe. Aber ich kann es nachvollziehen, was du meinst. Ich finde ja auch manchmal ist ganz praktisch, wenn du so Rezepte suchst, ich glaube, bei Chefkoch gibt es die Option. Die sagen halt, was hast du eigentlich, ne? Und dann sucht er dir die Rezepte, was weiß ich. Du hast noch Hähnchen oder Zucchini oder sowas weg muss. Und dann sagst du, okay, ich will jetzt alle Rezepte, wo der Inhalt mit drin ist.
Okay. Also genau, das ist ja das Konzept, wenn ich nach den Zutaten suche, dass ich sage, wie du halt meintest, ich habe jetzt irgendwie Brokkoli und Ingwer und irgendwelche Nudeln und gebe das dann ein, dass ich halt was bekomme, ja.
Was ich ja auch immer sehr lustig finde bei Chefkoch, der ist ja ein Rezept, ne, und ist schon total ausführlich und gut und dann unten drunter die ganzen Kommentare. Hey, super, mein Mann und mein Kind mögen das total. Ich habe nur das und das und das und das weggelassen und dafür das und das und das und das und das genommen. Und dann quasi das komplette Rezept abgeändert. So, aber schmeckt super oder so. Das ist
Ganz ehrlich.
Chefkoch-Kommentare sind, die sind auch immer alle so freundlich. Da ist kein böser Ton dabei. Da ist ein, gut, da steht vielleicht mal dabei, hat nicht funktioniert oder hat mir nicht geschmeckt oder da, oder ich wusste jetzt nicht, wie welche Backofenart sein soll oder so und jetzt ist alles verbrannt, wie auch immer, aber das sind halt nicht diese Typ, diese, was du so oft in so Online-Dingern findest, diese richtig bösen Kommentare. Oder ich habe es noch nicht gesehen, aber auch immer sehr lustig, wie Leute dann schreiben, wie sie das komplette Rezept ausgetauscht haben, aber jetzt schmeckt super.
Ganz ehrlich, so koche ich auch. Das ist so, ein Rezept für Blumenkohl, ach, ich nehme mal Brokkoli. Sie nehmen Reis, ach nee, kein Bock auf Reis. Ich nehme Quinoa. Sie machen da Hühnchen rein, ich habe hier noch Tempeh. Es ist halt quasi ein Grundstock, eine Inspiration, ein Serviervorschlag, genau, ein Serviervorschlag. Und ich passe dann an. Ja, zum Thema digitale Gerichte. Ich habe ein paar digitale Sachen. Es gibt so eine Vegan Masterclass Website, wo man von einem Koch, Sebastian Kopin, verschiedene vegane Kochkurse hat, die echt genial gestaltet sind. Und die sind da thematisch zum Beispiel Fermentieren, Gerichte für Kinder, dann Umami, was besonders herzhaft ist, besonders gesund, sportliche Sachen. Es gibt Backen, es gibt Weihnachtsbacken, irgendwie ohne Reste kochen. Also ganz spannende, kreative Kochkurse. Und da gucke ich auch manchmal rein, aber nicht so fürs Alltagskochen, sondern wirklich, wenn ich sage, ja, meine Oma hat Geburtstag, sie wünscht sich, dass ich irgendwas koche. Okay, dann suche ich da was Spezielles raus. Aber so für den Alltag ist das nicht so zugänglich für mich, wie ich gehe zu meinem Regal, ich blätter in den Büchern. Ich glaube, ich bin da halt sehr visuell, gucke mir das an, denke, okay, interessantes Konzept, so und so die Soße, schmeiße ich rein, was ich habe. Und drunter schreibe ich dann in meinem Kopf, hat sehr gut geschmeckt, ich habe zwar 80% der Dinge ausgetauscht, aber sonst war es sehr lecker. Ja. Also mein Tipp, wenn ihr Kochbücher kauft, schaut euch das Register an und dann entscheidet euch. Das ist der große Nachteil am Kochbücher online bestellen, dass man das Register nicht angucken kann. So.
So. Ich schaue mir immer mal wieder YouTube-Videos an, unterschiedlichster Art, ohne Register, aber mit Werbung, ne? Also auf dem Tablet meistens, so, keine Ahnung, wenn ich ins Bett gehe oder so, ich hab zwar einen Fernseher im Schlafzimmer, aber den nutze ich eigentlich fast nie, aber Tablet habe ich da, wo ich dann YouTube-Videos oder so gucke, noch vorm Einschlafen. Wie auch immer, auf jeden Fall ich letztens schwedische Werbung bekommen. Und zwar nicht einmal, sondern mehrmals. Unterschiedliche schwedische Werbung. Und ich habe keine Ahnung, warum. Also ich weiß, wenn ich in Urlaub im Ausland bin, in Holland oder so, dann kriegst du holländische Werbung oder so. Weil der erkennt, du bist da und dann kriegst du die Werbung dafür. Häufiger. Aber warum ich Schwedisch auf einmal bekommen habe, das hat mich total irritiert. Ich habe auch nichts Schwedisches geguckt. Ich habe keine schwedischen YouTube-Videos geguckt. Ich habe nicht nach Schweden gegoogelt. Ich habe nicht mal Alter Schwede von Fahre in Urlaub gehört. Das hat mich total irritiert. Keine Ahnung.
Wieder VPN angelassen.
Nee, auch das nicht. Ich habe, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass das zusammenhängt. Ich habe auf Instagram so Reels gesehen von der Schwedin. Aber Instagram hängt ja nicht mit Google zusammen.
Noch nicht.
Nee. Naja, das glaube ich nicht, dass sie zusammenhängen. Da wird dann wahrscheinlich Kartellbehörde oder sowas mit ein Problem mit haben. Aber das wäre das Einzige gewesen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, hängt das wirklich alles damit irgendwie zusammen? Das würde mich dann schon sehr erschrecken. Oder hat sich vielleicht jemand verklickt, ne? Hier Svenska und Tyskland ist ja nicht so weit entfernt.
Weiß nicht. Interessant. Aber hey, weißt du, YouTube, manchmal findet man gar nichts zum Gucken. Also kennst du das? Du guckst alles durch und denkst, so langweilig, passt nicht, Video zu lang, bin ich nicht in der Stimmung, nee, viel zu ernsthaft, brauch was Leichtes. Und dann gibt es so Momente, da findest du einen Kanal und denkst so, wow, wo warst du die ganze Zeit? Ich hab dich gebraucht und jetzt bist du da. Alter, wo soll ich anfangen? So viele Stunden hat der Tag gar nicht. Boah, ich glaube, ich gucke jetzt mal alles. Das hatte ich letztens wieder mal. Nicht oft, aber letztens hatte ich das. Und zwar habe ich den Kanal von Adam Ragusea gefunden. Kennst du ihn schon oder wirst du ihn jetzt auch finden?
Ich werde ihn jetzt auch finden. Ich kenne ihn noch nicht.
Okay, das ist ein eigentlich Journalist, der aber sich jetzt spezialisiert hat aufs Kochen, auf die Geschichte des Kochens, auf chemische Prozesse im Kochen und alles so drumherum. Und er hat so eine Mischung aus, er macht Rezepte von irgendwie Focaccia und Ramen und Beef Wellington, keine Ahnung. Aber auch stellt er sich die Frage, wieso werden Lebensmittel auf eine bestimmte Weise zubereitet oder kombiniert? Also zum Beispiel, warum ist mit Bronze gefertigte Pasta anders, in Fragezeichen vielleicht sogar besser, als nicht mit Bronze gefertigte Paste? Warum bezeichnet man unter Pudding einerseits Würste und andererseits einen süßen Nachtisch? Warum sollte man Risotto-Reis doch vielleicht nicht so viel rühren? Warum mit Lauge gekocht wird? Verschiedene Sachen, was ist resistente Stärke? Also wieso hat Kartoffeln weniger Kalorien nach dem Abkühlen? All solche Sachen. Was ist Fermentation? Dann macht er immer so kleine Experimente, zeigt das und erklärt einfach so klassische Dinge, die einem beim Kochen begegnen. Also zum Beispiel festkochende versus weichkochende Kartoffeln. Da gibt es eine ganze Kartoffelserie. Zum Beispiel was über Kartoffeln, die gestampft werden und so weiter. Es ist einfach mega spannend. Alle Leute, die gerne essen, sollten sich diesen Kanal angucken. Da hat er zum Beispiel ein Video, da vergleicht er pinke, also oder wie sagen wir, rote Zwiebeln, die eingelegt werden, ob es irgendwie besser ist, die mit der kochenden Essigmischung zu übergießen oder die erst zu blanchieren und dann einzulegen oder mit Zitrone oder ob man die einfach roh in Essig wirft und dann probiert er alles im Anschluss. Also es ist einfach eine perfekte Mischung aus jemandem, der eine Leidenschaft fürs Essen hat und fürs gute Kochen und gleichzeitig so eine wissenschaftliche Herangehensweise. Was dann immer wieder interessant ist, ist, er sagt, eigentlich bin ich gar kein Wissenschaftler, sondern Journalist. Ich lese mir das alles nur an. Trotzdem hat er dann auch immer wieder Interviews mit Experten zu bestimmten Themen und hat auch einen Podcast, Ask Adam, wo ihm halt bestimmte Fragen gestellt werden und denen geht dann auf den Grund. Super spannend, ganz viele Videos, klasse. Der hat auch diesen Podcast Ask Adam auf Spotify, das heißt, wenn ihr nicht immer gucken könnt, könnt ihr es auch da hören. Ja, Empfehlung von meiner Seite aus, Register fehlt natürlich, aber ansonsten sehr, sehr spannend. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass amerikanische Gurken anders sind als unsere. Also allein die Sorten. Die haben eine dickere Schale.
Nicht aus Bautzen?
Nee, nicht der Senf. Gurken. Du meinst Spreewaldgurken?
Spreewaldgurken. Nee, also ich komme nur drauf, weil als ich heute zum Parkhaus gelaufen bin, war also mein Parkhaus an der Berufsschule. Und dann stand am Boden auf der Treppe ein Gurkenglas aus Bautzen.
Okay, wusste gar nicht, dass es da Gurken gibt. Nee, also der hat gezeigt, Gurken aus Amerika haben eine viel dickere Schale und auch irgendwie dickere Kerne. Und deshalb werden die aber auch nicht in Plastik verpackt, weil die nicht so anfällig sind, bei Berührung kaputt zu gehen, sondern da wird die Schale gewachst. Und bei uns, der hat es die britische Gurke genannt, haben wir scheinbar hier, packt man die deshalb in Plastik, kann aber auch die Schale mitessen, wenn man möchte. Und solche Kleinigkeiten, das ist ja genau mein Ding. Ja, Empfehlung.
Aber ja, ich kenne das auch. Ich habe auch, ne, ich packe mir alles auf meine später Ansehenliste und habe da auch schon Videos drauf, die ich schon ewig da drauf habe, weil ich dann immer nie in der richtigen Stimmung dafür bin. Manchmal will ich ja nur leichte Unterhaltung, manchmal auch anspruchsvollere Sachen oder irgendwelche Video-Essays oder so. Und was lustig ist, ich hab das vor 2-3 Folgen schon in den Shownotes gehabt und dann immer wieder weitergeschoben und am Ende dann rausgenommen. Aber weil du jetzt eben drüber gesprochen hast, ich bin nämlich da auch über so eine Blase gestolpert. Keine Ahnung, es stand, war irgendwie mal auf meiner Startseite von so einem Typen, der so EDC, also Everyday Carry, also Zeug, was man immer dabei hat. Oder nennen wir es Männerhandtasche. Also auf jeden Fall macht er nur Videos, wo er halt Zeug vorstellt, ne, so kleines Täschchen und dann für unterschiedliche, wenn er in Urlaub fährt oder zur Arbeit geht oder wandern geht oder im Outdoor unterwegs ist und dann hat er da unterschiedliche Taschenlämpchen und wie heißen die, so Leatherman-Zeug oder so ähnliches, ne, dieses Taschenmesser, wo noch mehr dran ist. Ja, Taschenmesser auch, aber auch diese Leatherman, das ist ja auch noch so Werkzeug, so richtiges, Zange und Säge und was weiß ich. Besteck und Stirnlampe und weiß schon, lauter so Kleinigkeiten, was man halt dann am besten immer dabei hat, wenn man outdoor unterwegs ist oder so. Und dann guckt er auch nach dem Gewicht und sonst sowas und macht dann auch so thematische Videos wie, keine Ahnung, nur so Zeug aus Titan oder nur weiße Sachen, die dann zusammengepackt werden und oder das beste Everyday Carry Gear von Amazon oder sonst sowas. Und keine Ahnung, wo ich einerseits denke, boah, total cool, und andererseits denke ich mir, das brauchst du im Leben nicht. Also keine Ahnung. Klar, Taschenmesser ist immer nicht schlecht, wenn man sowas dabei hat, aber der macht da halt ständig Videos, das ist total fasziniert. Ich habe bestimmt 10 Videos von dem oder so dann auch so hintereinander weggeguckt, einfach weil ich das total faszinierend fand. So eine völlig neue Welt für mich gewesen.
Manchmal guckt man auch so Sachen, wo man sich so nachher fragt, okay, und warum habe ich es geguckt? Also ich hatte heute eine Dame, die irgendwie die besten Putztipps gegeben hat und dann hat sie halt gezeigt, wie man einen total verdreckten Elektroherd wieder sauber bekommt, wo ich so denke, warum guckst du das an? Du hast überhaupt gar keinen Elektroherd. Und also es ist sehr befriedigend zu sehen, wie sie sauber schrubbt, aber warum? Und da habe ich nach der Hälfte wieder ausgemacht. Ja, ich kann mir vorstellen, so ungefähr läuft es mit dir und dem Männerhandtaschen-Sammlung.
Aber wenn wir gerade bei Social Media sind, dann kommen wir zu kürzeren Videos. TikTok. TikTok ist ja, ohne dir zu nahe zu treten, schon fast nicht mehr unsere Generation, also deine und auch nicht, erst recht nicht meine Generation. Ich bin ja eher Generation ZDF, Vorabendserie. Und du vielleicht Generation YouTube. Und jetzt ist ja TikTok der heiße Scheiß. Wie auch immer, ich habe TikTok ein, zweimal ausprobiert und dann immer wieder vergessen, dass ich es habe. Aber Instagram kopiert ja alles, was irgendwie mal modern wird oder so. Von BeReal über Snapchat und jetzt halt auch TikTok mit ihren Reels. Und es sind ja dann auch viele, die eigentlich auf TikTok ihre Reels machen und dann das Video auch noch bei Instagram posten, wie auch immer. Das ist ganz schön albern und scheiße. Irgendwie, ich weiß nicht, was das, also warum das so der große Trend ist und so, ja, keine Ahnung, überall so gut ankommt. Ich weiß nicht, nutzt du TikTok?
Nö, noch nie installiert. Ich glaube, ich habe nichts verpasst. Also meine Schwester hat das, die ist halt ein paar Jahre jünger, ne? Ihre Generation. Und ich sehe einfach nur, sie sitzt da gebannt vor, scrollt da durch, es flackert, es ist wieder weg und man fragt sich dann so eine halbe Stunde, hast du heute irgendwas Spannendes gesehen? Ja. Also es ist halt so super kurzweilig, dass man einfach völlig überrumpelt wird von diesen Informationen und am Ende nichts mitnimmt. So zumindest mein Eindruck, habe aber auch keine Ahnung davon. Was ich halt manchmal sehe, ist so, ich probiere so und so virale YouTube-Kochvideos, also virale Pasta, YouTube? TikTok, verraten. Pasta-Gerichte, irgendwas mit Tortillas, irgendwas mit Frittieren, irgendwas mit Kartoffeln, sowas gucke ich an. Das ist aber eher quasi eine Reaktion auf dieses Originalvideo.
Also erstmal, du kannst ja nicht steuern. Also und dieser Algorithmus, ne, der meint dann zu erkennen, was du machst. Das Problem ist dann halt, du schaust irgendwie ein Video oder ohne, also erstmal hat es ja diesen Effekt, ne, mit diesem nach oben wischen. Das ist ja so ein bisschen wie glücksspielmäßig, ne? Du hast immer dieses, einmal wische ich noch, vielleicht kommt jetzt was total Interessantes. Einmal wische ich noch. Wie auch immer. Und wenn du irgendwas mal nicht wischst, sondern komplett durchguckst, oder was weiß ich, wie der das merkt, und dann kriegst du auf einmal von der Art tausende Videos angespült, ne? Die entweder dieselbe Musik oder von demselben Person, die Videos gemacht hat, auf jeden Fall oder denselben Inhalt hat, wie auch immer, du bekommst sie dann alle angespült. Und Aber wenn du sowas auch gar nicht willst, dann kommst du dann irgendwie nicht von weg. Irgendwie, ich habe keine Ahnung warum. Ich bekomme jetzt lauter so Memes angezeigt, und zwar deutsche Memes. Deutsche Memes sind ja eh schon doof. Also weißt du, so deutsche GIFs oder deutsche Haha-Humor, superlustig.de und so ungefähr, ne? Wo schon allein das Format nicht passt, was ganz normale, diesen 3:2-Format ist, wo oben und unten einfach nur schwarze Balken oder sonstige farbige Balken sind und dann mega groß das Logo da drauf. Du kennst dieses Zeug, ne? Was auch ältere Semester auf WhatsApp die ganze Zeit rumschicken oder so.
Ja.
Und der Scheiß da drin aufbereitet, das kotzt mich ja so an, aber du kommst davon auch nicht weg. Ich will das nicht, sag nein, gefällt mir nicht, nein, lass mich da, damit in Ruhe, und trotzdem, bis du davon wieder wegkommst, weil du das nicht steuern kannst. Das geht mir auf die Nerven. Und dann auch bei so vielen Sachen, wo ich mich frage, warum? Entweder es ist nicht lustig oder es wiederholt sich auch so, ne? Irgendwie, das sind hier durchaus einen kleinen Prozentsatz total innovative Leute und die da wirklich was draus machen, wie es auch früher bei Wein war. Aber das wird dann zum Trend und dann machen das 100.000 Leute und du bekommst das immer wieder. Die gleichen Sounds, wo dazu dann irgendwie irgendwas gemacht wird. Und es ist dann, es mag noch so toll sein, du siehst jetzt zum 30. Mal ein Video zu dem Ton mit unterschiedlich. Oder auch dieses, ich weiß nicht, das geht mir so auf die Nerven, und auch diese, warum hat uns das niemand gesagt oder so Videos, ne, wo ich denke, hey, wer soll dir das sagen, ne? Keine Ahnung, dass du die Klorollen auf links abrollen sollst oder so. Denn niemand geht zu einer Party hin und sagt, hier, guck mal, diesen tollen Klorollentrick hat. Natürlich erzählt das niemand. Aber dann werden diese TikToks gemacht, das war jetzt nur ein Beispiel, mir ist gerade nicht eingefallen, was wirklich war, aber du kennst diese Videos, ne? Warum hat uns das denn noch nie jemand gesagt, so ungefähr? Weil das keine Themen sind, über die man spricht, die Vollidioten. Dann auch andere Leute, wo ich denke, jetzt freut mich ja, ne? Wir haben jetzt auch schon 383 Folgen mit hochqualitativem Inhalt ins Internet gestellt. Ne? Da mit Sicherheit waren da auch ein paar Sachen dabei, wo ich im Nachhinein, wenn ich sie nochmal hören würde, denken würde, oh Gott, das hättest du vielleicht besser nicht gemacht. Aber das sind bei so manchen Videos, wo du wirklich denkst, warum stellt ihr das online? Warum? Warum? Vor allen Dingen auch, wenn es dann noch peinlich oder sonst irgendwas ist, wo ich denke, ihr steuert das ja, ne? Ist ja nicht, dass es irgendjemand anderes filmt, um es dann online zu stellen, sondern ihr macht das, um euch da so darzustellen. Aber es ist halt, ich weiß nicht, ich finde das total furchtbar. Keine Ahnung. Vor allen Dingen, es geht mir halt wirklich auf die Nerven, diese ganzen Wiederholungen und sonst sowas. Keine Ahnung, ich verstehe nicht, wieso das so groß geworden ist. Das Format prinzipiell von diesen Videos, das ist ganz nett, und ich habe auch schon ein paar gemacht, mit sehr geringem Erfolg, aber halt, wo ich, ne, wenn ich irgendwo unterwegs bin, so kurze Videos mache, die dann zusammenschneide, was ich vorher halt über die Instagram Stories gemacht habe, machst du jetzt halt als Instagram Reel. Aber ich keine Ahnung. Das ist so ein Trend, den kann ich nicht nachvollziehen.
Moment mal, du hast schon TikTok-Videos gepostet?
Ja, nicht TikTok, sondern Reels. TikTok Ach so. Bin ich ja nicht.
Na, aber du hast ja angeguckt, das heißt, braucht man da keinen Account?
Nee, du kannst auch so gucken. Aber du kannst auch einen machen, du kannst auch mit ihr so deinem Google-Account oder Apple-Account oder so. Also musst nicht nur extra deine Daten eingeben.
Nee, da sind ja meine Google- und Apple-Daten. Ich bin ja nicht verrückt. Das, was ich halt immer gesehen habe, was andere Leute berichtet haben, ist, ich habe einmal angefangen, mir die Emo-Musik meiner Jugend anzuhören, und dann hat mir TikTok angefangen, irgendwas über Suizid anzuzeigen. Und wie du halt meintest, kamen die dann nicht mehr raus aus dem Thema, und ständig waren da irgendwelche Teenager mit so Anspielungen zum Thema, ich bringe mich gleich um und bin schwer deprimiert, und die dachten so, ich will das nicht sehen. Und für jemand, der wirklich in so einer Phase ist, kann es triggernd sein. Und die meinten auch, das ist einfach ganz fürchterlich, und haben dann die App gelöscht.
Ja, du kommst halt wirklich da nicht so leicht raus, keine Ahnung. Manchmal gibt es interessante Sachen, ne? Irgendwie so Kochrezepte, obwohl das halt auch furchtbar ist, ne? In 20 Sekunden kriegst du dann irgendwie so ein Rezept da abgeliefert. Aber ich habe so eins mit so Rosenkohl im Backofen, das sah sehr lecker aus, das Video, das habe ich dann wirklich nachgemacht. Ja, war nicht so gut wie da drin. Also ich habe es auch einer Kollegin gezeigt, wir haben es beide gemacht, und beide waren nicht so, im Video sah es besser aus. Es war okay, es hat geschmeckt, aber im Video sah es besser aus. Keine Ahnung. Also sowas, ich verstehe es nicht. Überhaupt habe ich mir letztens gedacht, und das ist jetzt schon sehr, hier alter Affe, ohne das Internet wäre die Welt eigentlich viel besser. Ich habe wirklich so gedacht, was wäre, wenn es jetzt kein Internet gibt, ne? Also so, ne, so TikTok und so ein Scheiß gibt's nicht. Auch dieses ganzen, die Verschwörungstheorien würden sich nicht so großartig verbreiten. Auch so andere Sachen, es wäre halt entspannter, keine Ahnung. So wie früher verabredet dich mit Freunden, gehst in die Stadt, sonst so Sachen. Du bekommst nicht alles mit. Das ist ja auch dieses Schlimme, die Nachrichten, alles muss so schnell und alles muss. Du musst 24 Stunden musst das Internet bespielen und es gibt von aus allen Enden irgend so was Neues. Und man könnte auf so viele Sachen verzichten. Natürlich, das Internet hat auch Vorteile. Reden wir nicht drüber. Wir sind ja damit dann aufgewachsen oder einigermaßen aufgewachsen. Also du schon, ich weniger. Ich dann erst später. Aber ohne das Internet, ich glaube, die Welt wäre besser. Die Welt wäre wirklich ein besserer Ort.
Ich denke, so soziale Medien sind da der Punkt, wo ohne wirklich deutlich besser wäre. Plus irgendwelche komischen Gruppenchats, sei es jetzt von Schulklassen, von irgendwie Elterngruppen, von irgendwelchen Vereinen, wo man so diesen Druck hat, da mitzumachen oder zumindest nicht auszutreten, auch wenn es einen nervt, wenn man sonst so sozial ausgeschlossen ist. Oder dieses, oh, er muss es jetzt gelesen haben, ich weiß, die E-Mail ist zugestellt, warum antwortet er nicht? Nur weil ich das sofort bekomme, heißt das nicht, dass ich Zeit habe, es sofort zu beantworten. Und in der Zeit, wo du gesagt hast, hey, ich schicke einen Brief, 2 Tage brauche, bis er da ist, dann kann er einen Tag schreiben, dann kommt 2 Tage zurück, ist es einfach entschleunigter. Das vermisse ich auch manchmal.
Ja, und das Schlimme ist ja, ehrlich gesagt, du kannst ja auch nicht mehr ohne Internet beziehungsweise Computer oder Handy oder Technik oder so. Na, also nicht wirklich, keine Ahnung. Du brauchst einen Ausweis. Du kannst nicht mehr einfach zur Ortsverwaltung gehen oder zur Stadtverwaltung oder wo auch immer hin. Du musst dir online einen Termin ausmachen, um dahin zu gehen. Das hat zwar natürlich seine Vorteile, genauso wie wenn du zur Führerscheinstelle oder so musst. Aber es funktioniert gar nicht mehr ohne. Und es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, keine Ahnung, mein Vater wollte sich was beglaubigen lassen und hat dann versucht, da anzurufen, ne? Und ist überhaupt nicht durchgekommen. Und dann hat er halt die Info bekommen, wo er sich da online hat gesagt, da komme ich überhaupt nicht weiter oder sowas, keine Ahnung. Dann gehe ich halt hin und mache ihm das und erkläre ihm das und prinzipiell ist es ja auch gut, aber die sind dann zum Teil da aufgeschmissen. Aber du kannst halt gar nicht mehr, so gewisse Sachen funktionieren gar nicht mehr ohne Internet. Das ist auch schon krass.
Ja. Das ist halt auch wirklich so ein Problem. Meine Oma, 93, kann halt Überweisungen nur auf dem Überweisungspapier machen und nicht digital. Und meint so, ja, jetzt muss sie dafür zahlen. Und zwar hat sie irgendwie noch Seniorenkulanz, dass sie da die Kontoauszüge zugeschickt kommt, aber sie muss halt immer zum Schalter für eine Überweisung abgeben und so weiter. Und das ist natürlich dann einfach mega anstrengend.
Meine Eltern machen auch kein Online-Banking. Die machen das auch noch mit Ausfüllen und Auszüge holen am Automaten und so. Und jetzt verschwinden ja auch teilweise die Automaten oder so, oder? Die Banken haben dann auch teilweise zu, damit sie nicht in die Luft gesprengt werden. Ne? Also meine Bank hat jetzt nachts ihr Service Center zu, damit damit da niemand reinkommt. Und ja, aber mein Vater ist bei so einem Verein Vorsitzender und ist dann nicht seine Hausbank, wo er dann immer ist, sondern eine andere Bank, wo die ihr Konto haben. Und dann haben die letztens halt auch zu ihm gesagt, ja, er soll das doch online machen, also mit den Überweisungen. Und er soll das doch online machen. Und dann ist er dahin und hat sich aber beschwert, dass er das nicht macht und so weiter und so fort. Aber denke ich mir, ja, klar, das ist halt noch eine andere Welt. Aber dieser Übergang, der ist teilweise nicht so gut gemacht. Und das ist ja nicht mal so, ne? Das sind auch jüngere Menschen. Also meine Eltern sind jetzt schon etwas älter, aber ich habe auch einen Arbeitskollegen, der ist halt auch nicht. Also klar, der hat ein Handy und nutzt das und surft auch. Aber es gibt so manche Sachen, wo er mich dann fragt und sagt, ich verstehe das nicht. Ich komme da nicht weiter. Guck mal oder so. Ja, weil er sich da halt auch nicht ständig bewegt.
Handy benutzen und surfen heißt noch gar nicht, dass jemand da eine Kompetenz hat. Also ich kenne das so aus der Familie. Die schicken dir 1000-mal auf WhatsApp irgendwelche dummen Videos, wo du denkst, wo hast du diese Scheiße schon wieder her? Du weißt schon, ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch und dann tanzt da der Hase übers Narzissenfeld und pupst rot drüben oder so, wo du so denkst, was ist das? Wer macht diese furchtbaren Animationen? Wie viel Kitsch kann man in ein Video packen? Oh Gott. Und dann fragen die so Sachen wie, ja, ich habe die Visitenkarte meiner Arztpraxis verlegt. Kannst du die Telefonnummer raussuchen? Und ich denke so, gehst du auf Google Maps, trägst da einen Hausarzt Dr. Müller, da kommt es. Hä? Aber das geht dann halt nicht.
Ja, das ist halt genauso wie mit Packstationen jetzt. Ne? Mittlerweile gibt es ja Packstationen, die werden nur über die App gesteuert. Ich könnte meinen Eltern nicht beibringen, die App zu benutzen, geschweige denn zur Packstation zu gehen, das Handy über Bluetooth oder wie auch immer, ich war noch an keiner, wo das ist, die wo ich dann hatte noch einen Bildschirm, aber da hinzugehen, das Handy irgendwie da über Bluetooth oder wie das funktioniert, mit der Station zu verbinden, um dann Paket einzulegen oder abzuholen oder sonst was, wird überhaupt nicht funktionieren. Und keine Ahnung, natürlich, wir sind immer für mehr Digitalisierung oder sonst was. Und das ist ja auch prinzipiell gut. Aber du bist von einem Extrem direkt ins andere und du lässt halt gewisse Leute dann auch zurück und keine Ahnung. Das ist alles etwas holprig. Wie sind wir jetzt überhaupt da drauf gekommen? Wir sind hier gerade so
über Altherrenstammtisch. Und über ohne Internet okay. Wäre alles besser. Ja.
Internet und noch mal zu dem nicht Internet. Ja, sorry.
Zu dem Thema. Wir haben ja jetzt ganz viel AI. Sachen, die hier sich entwickeln, ne? Die ganzen Bildgeneratoren von irgendwie DALL-E und Midjourney über ChatGPT. Irgendwann sagen dann unsere älteren Verwandten nur noch, hallo liebe Packstation, sag mal, kannst du mir eigentlich einen Bericht über Zipline geben? Und dann erzählt dir das die Packstation. Und irgendwann sagst du, ach ja, ich habe hier auch noch ein Paket. Könnte ich das bitte haben? Und dann gibst du dir das Paket raus. Weil sich das alles so weiterentwickelt.
Ja.
Und dann machst du halt deinen Kontoanzug auch noch nebenbei, wahrscheinlich an der Packstation. Und irgendwann stehen 30 Leute hinter dir und sind schon ein bisschen genervt. Aber die Packstation war nicht das Problem.
Nee.
Noch eine Sache zum Thema TikTok. Manchmal gibt es ja auch auf Twitter Leute, die TikTok-Videos reposten. Und das ist mein Eindruck von TikTok. Und da habe ich ein Video gesehen von einer jungen Frau, die meinte so, wow, hier super Pasta-Hack und hat eine Packung trockene Spaghetti genommen, im Mixer geschreddert, so wie man es richtig macht, ne, ohne Deckel und mit Hand nachgestopft und so. Man so denkt, okay, das wird ein Splatter, gleich fliegt die Hand, ach nee, was, sie hat es klein gekriegt, ohne die Hand zu schreddern, Respekt. Und dann hatte sie halt quasi die trockenen Nudeln gemahlen zu einer Art Hartweizengrießpulver, hat es dann vermischt mit Eiern, zu einem super, super Pasta-Teig und hat gesagt, wow, hier, guck mal, ein richtiger Teig. Und, also du kennst das bestimmt, wenn die so den Teig rollen und die Kamera, so smooth. Und hat es dann ausgerollt, ungefähr einen halben Zentimeter dick und hat dann quasi fingerdicke Pasta-Streifen gemacht, wirklich so halben Zentimeter mal halben Zentimeter. Und meinte so, ja, du kannst jetzt jede Form machen, die du magst. Ich mache jetzt Fettuccine, wo ich so denke, ja, das Fett in Fettuccine wird hier fett geschrieben. Hat die dann gekocht, ein Glas fertige Tomatensauce warm gemacht, die Pasta dann auf den Teller, die Tomatensauce drüber und ein bisschen trockenen Oregano rübergestreut und meinte so, so delicious. Ach ja, und so Streukäse fertig gerieben aus der Packung. Meinte so, Und drunter hat jemand geschrieben und irgendwann kommt jemand und sagt, das ist das Geheimrezept seiner Oma.
Ja, das sind so Dinge, wo man sich sagt, warum? Aber ja, okay, TikTok ist vielleicht so ein Hype, den wir nicht nachvollziehen können. Aber trotzdem, wir sind dran. Irgendwann finden wir auch einen, den wir vielleicht nachvollziehen können. Was ist denn mit dem Hype um den Stanley Cup Trinkbecher?
Hast du schon mal was vom Stanley Cup gehört?
Ja. Also ich weiß, dass er existiert. Ich weiß, dass es die Trophäe der nordamerikanischen Hockeyliga.
Genau. Also bei mir war es so, ich war auf Instagram, weil TikTok habe ich ja nicht, und hörte so eine Influencerin erzählen, oh, sie hat jetzt gesehen, hier ist Stanley Cup und alle haben den und sie überlegt, ja, aber der ist so teuer und brauchst du das und hatte aber nicht wirklich so gesagt, was ist und meinte halt nur, es ist so gehypt und vielleicht ist es auch overrated und sie überlegt und ich dachte so, was ist denn Stanley Cup? Gebe ich das bei Google ein und bekomme genau, wie du meintest, das ist so der traditionelle Pokal der nordamerikanischen Hockeyliga, die eben eine ganz tolle Geschichte hat und war so ganz fasziniert von diesem Wikipedia-Artikel und dachte so, wie will sie sich hier denn jetzt kaufen? Bis ich drauf kam, dass es nicht eben um diese vom Frederick Stanley, dem Baron Stanley of Preston, gestifteten Pokal handelt, sondern um einen Trinkbecher. Ja, und dieser Trinkbecher ist halt ein 40 Unzen, für uns 1182,94 Milliliter Trinkbecher, also gigantisch. Der ist isoliert und soll eben die Flüssigkeiten kalt halten für bis zu 11 Stunden, warm für 7 und Eis bis 2 Tage halten. Naja, und der ist halt so super, dass man ihn für jeden Abenteuer im Instagram-Alltag mitnehmen kann, hat einen Griff, hat einen Strohhalm. Und das ist eigentlich eine Firma, Stanley, die wurde 1913 gegründet und hat so Outdoor-Ausrüstung, also irgendwie Campinggeschirr, Camping-Trinkbecher, irgendwie so Kochtöpfe für draußen, Wasserfilter sind Thema, also solche Sachen eigentlich. Und irgendwie sind Influencer draufgekommen, oder die 3 junge Frauen, das an Influencer zu vermarkten und zu sagen, hey, hier, die paar gibt's auch in schönen Farben. Und es wurde von der Community so aus den Stores gerissen, dass die Firma gesagt hat, na gut, wir hüpfen jetzt auf diesen Zug auf und machen da irgendwelche verschiedenen tollen Pastellfarbvarianten. Und schon ist es ständig ausverkauft, wo ich so dachte, was sind das für Dinge? Also womit beschäftigen die Leute sich da? Und dann habe ich, ist beim Googlen auch teilweise blöd gewesen, die auseinanderzuhalten, die Trophäe und den Trinkbecher, so Artikel gefunden von BuzzFeed, die schon aus dem Juni 2021 waren, die so sagen, ja, Stanley Cup, worth the hype or not? Und die kommen dann auch zu dem Schluss, ja, ist super toll, weil unten ist es so schmal, passt in alle Trinkbecherhalter und so ein toller Griff und geht in Geschirrspüler und ach ja. Ich auch dachte, ein Paralleluniversum. Was aber, ja?
Vor allen Dingen auch, da habe ich auch gefühlt, da hast du da jährlich einen neuen Hype um irgendein anderes Trinkgefäß, ne? Andere Becher, andere Form, andere Flasche, die mitgenommen wird oder in YouTube oder TikTok-Videos gezeigt wird oder sonst sowas. Und natürlich alles auch mit Verzögerung dann bei uns. Ja, keine Ahnung.
Was ich aber viel spannender fand, war wirklich der Wikipedia-Artikel von dem echten Stanley Cup, den du auch kenntest. Die wichtigste Eishockey-Trophäe der Welt, die jährlich verliehen wird. Und ich fand es einfach so spannend. Also ich habe ja schon gesagt, das hat der Baron Stanley of Preston gesponsert im März 1892. Das ist ein Silberpokal. Und der wurde quasi nicht einer Mannschaft für immer vergeben, sondern es ist ein Wanderpokal. Und auf diesem Pokal selber wurde dann mal eingraviert, wer hat wann gewonnen. Und dann immer weiter gereicht. Und ja, es gibt halt so ganz viele tolle Geschichten um diesen über 100 Jahre alten Pokal und wie er gewandert ist. Und dieser Artikel ist einfach super, super spannend. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Regeln. Der Pokal muss im einwandfreien Zustand zurückgegeben werden, notfalls über Treuhänder und muss dann eben der neuen Gewinnermannschaft überreicht werden. Außerdem wird es eben eingraviert, wer gewonnen hat, was dann auch immer noch so ein besonderes Ereignis ist. Die Gewinner dürfen dann aber auch für eine gewisse Zeit immer diesen Pokal nutzen, zum Beispiel für Feiern, für Werbeveranstaltungen und so weiter. Da gibt es dann auch Regeln, dass jeder Spieler den einen Tag zu Hause haben darf und dann machen die da völlig verrückte Sachen mit. Also da gibt es Traditionen und Anekdoten im Wikipedia-Artikel, wo dann erzählt wird, genau, die Siegermannschaft darf den Stanley Cup 100 Tage behalten. Und dann gibt's Geschichten wie, irgendwelche Leute ließen ihre Hunde aus dem Cup essen. Irgendwer hat ein Pferd draus essen lassen. Dann hat irgendwer daraus Popcorn im Kino gegessen. Irgendwer hat da Schokomilch draus getrunken. Der war auf einer Achterbahnfahrt. Mit der Trophäe, die wurde schon mal als Frühstücksschüssel benutzt. Wurde dann irgendwelche Präsidenten besucht. Dann war man mit dem im Schwimmbad. Hat gesagt, oh, der schwimmt nicht. Das ist wirklich so, worauf kommen die Leute für Ideen? Dann gibt es aber auch Geschichten, wo der ein paar Mal schon fast verloren wurde, nach so durchzechten Siegesnächten, haben die den einmal auf dem zugefrorenen Kanal gestellt, 1905, ging nach Hause und am nächsten Morgen dachten sie, oh, wo haben wir denn den Pokal gelassen? Und der ist aber dann eingesunken und haben ihn aus dem Kanal gerettet. Dann 1907 haben die Montreal Wanderers die Trophäe Stanley Cup in der Wohnung eines Lichtbildners, heutzutage sagt man Fotograf, vergessen, der den Gewinn dokumentierte. Und die Mutter des Fotografen hat den Cup einige Monate als Blumentopf benutzt, weil er stand halt da rum und dachte wahrscheinlich, ja, passt. Und der wurde dann ausgelöst von den Montreal Wanderers. Dann 1924 haben die Montreal Canadiens den Cup versehentlich auf einer Schneebank stehen lassen, als sie so auf dem Rückweg waren der Siegesfeier und eine Reifenpanne hatten. Ja, und weil er ständig immer wieder so kurz vor verloren war, bekam der Stanley Cup quasi Wächter, die aufgepasst haben oder die weiterhin aufpassen, dass der nicht verloren geht. Ich auch so denke, okay, dieser Cup ist so groß und trotzdem verliert man regelmäßig. Jetzt hat er einfach Keeper of the Cup. Und genau, diese privaten Zwecke, die Spieler dürfen den für private Zwecke jetzt immer behalten, wie ich schon gesagt habe. Aber es muss halt immer einer der fünf Hüter des Cups dabei sein. Passen die halt auf, dass der nicht verloren geht, ich auch so denke. Wie verrückt. Jetzt muss man aber sagen, der Original-Cup wird da nicht rübergegeben, sondern es gibt den Original Stanley Cup, der steht im Museum, in der Hockey Hall of Fame, eine authentische Version, auch genannt Presentation Cup, und die Kopie Replica Cup. Und die nach Hause nehmen, ist eben die Presentation Cup. Ja, einfach super spannend und die coolere Stanley Cup, meiner Meinung nach.
2016 oder 2017, da so um den Dreh auch das erste Mal in Deutschland gewesen, hat Tom Kühnhackel mitgebracht. Der hat mit den Pittsburgh Penguins 2016, 2017 den Stanley Cup gewonnen. War nicht der erste Deutsche, der ihn gewonnen hat. Vor ihm war Uwe Krupp, 96, und Dennis Seidenberg, 2011. Aber er war der Erste, der mit dem Cup dann nach Deutschland gekommen ist und ihn in Landshut dann präsentiert hat.
Aha, und ja, auch irgendwie daraus ein Pferd gefüttert oder?
Die Details weiß ich nicht. Insgesamt haben 5 Deutsche den Stanley Cup gewonnen bislang. Einer davon halt Tom Kühnhackel doppelt. Ja, der letzte war letztes Jahr Nico Sturm.
Ja. Ja.
So, das dazu. Übrigens, Wanderpokal finde ich ja ein sehr schönes Wort. Also ich meine, trifft dir auch total zu. Gibt ja jede Menge, ne? DFB-Pokal ist ja auch so, aus dem DFB-Pokal wird ja auch getrunken und alles Mögliche. Aber Wanderpokal ist so ein schönes Wort.
Ob der dann auch nochmal richtig durchgeschrubbt wird, nachdem die Siegesmannschaft da feuchtfröhlich was auch immer mit angestellt hat?
Keine Ahnung.
Man wünscht es nicht.
Ich hoffe. Oder meinst du, das sind so die Bakterien aus allen möglichen Zeiten?
Dann wäre es ja eigentlich richtig spannend, so wie der Bauchnabel, wo immer wieder neue Bakterien entdeckt werden, wo man sich denkt, okay, das gibt's.
Ja. Gut. Gehen wir nochmal kurz auf die Seriencouch.
Jawohl.
Habe ich über Willow gesprochen? Ich glaube ja, ne? Willow ist so eine leichte Trash-Fantasy-Serie auf Disney Plus gewesen. Wie auch immer, falls jemand gedacht hat, oh, die muss ich gucken, erlasst vielleicht, die ist abgesetzt. Also sehr wahrscheinlich abgesetzt. Also offiziell, es ging durch die Nachrichten, sie ist abgesetzt. Der Creator oder Produzent oder wie auch immer, der sagt, sie wäre im Hiatus, also in der Auszeit und so. Und, ne? Keine Ahnung, vielleicht suchen sie noch nach einem neuen Sender. Auf jeden Fall ist abgesetzt. Total tragisch ist es jetzt nicht drum. Ich fand es halt trashig und unterhaltsam, aber qualitativ hochwertig quasi nicht. Qualitativ hochwertig und interessant fand ich eine andere Serie, über die ich durch Zufall gestolpert bin. Ich habe ewig bei Netflix und Disney geguckt, ob ich irgendwas finde, aber dann auch, wie wir es vorhin schon bei YouTube hatten, manchmal hast du es ja, da hast du auf nichts wirklich Bock und keine Ahnung, findest nichts Richtiges. Und dann habe ich gedacht, gut, gehe ich mal zu den öffentlich-rechtlichen Mediatheken und bin dann über Another Monday gestolpert in der ZDF-Mediathek, war ZDF Neo Original. Ist eine deutsche Serie, eine Science-Fiction-Serie aus 2022, hat 6 Folgen, ja. Ist so ein bisschen, naja, nicht, ihr wisst ja, ich habe eine Febel für Zeitreisen. Das ist jetzt nicht wirklich so Zeitreise, es ist eher so ein täglich großes Murmeltier, was ich auch total toll finde. Aber mehr so Science-Fiction-Thriller ein bisschen mäßig. Wir haben drei Hauptpersonen. Freya ist unglücklich verheiratet mit einem Psychotherapeuten. Wir haben eine Tochter und Sohn. Der Sohn ist gestorben und sie trägt die Schuld am Tod davon. Und danach ist sie eh nicht mehr glücklich. Sie kommt mit ihrer Tochter nicht klar. Ihr Mann ist, naja, auch problematisch und sie will die Familie verlassen. Hat Koffer gepackt und will abhauen. Moritz ist Polizist. Da war aber auch ein Vorfall, weswegen er aktuell nicht in Uniform ist, sondern also nicht im Dienst ist. Und die dritte Hauptperson ist Sophie, das ist eine Krankenschwester, ist hochschwanger. Ihr Freund, Lebenspartner, wie auch immer, ist weit weg, irgendwo am anderen Ende der Welt. Und naja, sie ist hochschwanger. Das sind unsere drei Hauptpersonen. Und für alle drei wiederholt sich der Tag immer wieder. Also Moritz will sich eigentlich umbringen, wegen dem Vorfall, der ihm passiert ist. Aber er ist am nächsten Tag dann halt auch wieder am Leben. Und Freya will abhauen, wacht dann aber wieder im Ehebett mit ihrem Mann auf. Und Sophie ist halt kurz vor der Schwangerschaft, da hat dann mal eine Fehlgeburt oder will eigentlich, dass das Kind kommt und kommt halt nicht und immer wieder der Tag, der sich dann wiederholt. Und aus unterschiedlichen Gründen kommen die zusammen, stellen fest, dass sie drei auch nicht die einzigen vielleicht sind, das sind noch mehr. Die gehen auch unterschiedlich damit um, zum Beispiel die Krankenschwester, die akzeptiert das erst gar nicht, die gibt erst gar nicht zu, dass der Tag sich immer wiederholt, sondern sie will den immer wieder erleben und sie geht auch auf die Arbeit, ne? Wenn die anderen denken, scheißegal, sie geht immer wieder auf die Arbeit, obwohl es halt egal ist, wenn sie einfach nicht auf die Arbeit gehen würde, ne, wird sie eine Abmahnung bekommen oder gefeuert werden oder sonst was, aber einen Tag später ist eh alles wieder zurückgesetzt. Ja, und die finden dann so nach und nach raus, was da passiert ist und es werden auch immer mehr, die diesen Tag miterleben. Und wir erleben auch oder erfahren mehr über die Hintergrundgeschichten dieser Charaktere und sowas. Fand ich, also natürlich ist jetzt keine neue Idee, wie gesagt, täglich größtes Murmeltier und so weiter und so fort. Er ist aber nicht sonderlich viel Humor in der Serie, ist schon etwas düsterer und interessant. Und hat mich eigentlich ganz gut unterhalten für eine deutsche Serie. Also auf jeden Fall lohnt sich. Wie gesagt, 6 Folgen. Ist auch abgeschlossen einigermaßen. Also ist kein wirklich total abgeschlossenes Ende, aber es ist jetzt nicht, dass auf dem Cliffhanger endet, was mich ja gestört hätte. Ich glaube auch, es wird keine weitere Staffel geben, denke ich mal. Das passt so einigermaßen. Ja. 4 von 5 Bananen.
Finde ich ja jetzt auch einfach mega interessant, weil es eine frei verfügbare deutsche Serie ist, Zeitreisen, ja. Und abgeschlossen. Das werde ich mir angucken.
Entschuldigung, habe mich verschluckt. Shadow and Bone, über die erste Staffel habe ich schon mal gesprochen, will ich nicht viel drüber erzählen. Läuft jetzt die zweite Staffel auf Netflix. Basiert auf den Romanen von Leigh Bardugo, die Krischer-Trilogie und die Krähen-Dilogie. So zwei unterschiedliche Reihen, die in der gleichen Welt spielen. Und in der Serie wurden aber beide Reihen zusammen vermischt. Für die, denen es nix sagt, wir leben in einer Welt, wo es unterschiedliche großen Reiche gibt. Es gibt Menschen, die haben eine besondere Form der Magie, die sie beschwören können. Feuer, Wind, Schatten, Sonne, sonst was. Und während in dem Hauptland, in das ist so ein bisschen so zaristisches Russland, in diese Richtung geht das, in diesem Hauptland werden die akzeptiert oder einigermaßen akzeptiert, werden auch in die Armee mit aufgenommen. In einem so nordisch-skandinavischen Land werden sie aber gejagt, da werden sie getötet und ins Gefängnis gesteckt und die hassen die. Und dann gibt es noch so eine dritte Region, die so in die asiatische Richtung geht. Und wir waren mit unserer Hauptperson, die direkt am Anfang dann entdeckt hat, dass sie ganz besondere Fähigkeiten hat und die Sonne beschwören kann, wo es nur Legenden gibt, dass irgendwann mal jemand so kommt. Und die schließt sich dann mit dem General zusammen und dann stellt sich aber raus, dass der General vielleicht gar nicht so gut ist. Und in diesem Hauptland gibt es die sogenannte Schattenflur. Das Land ist geteilt durch eine, naja, Schattenflur. Durch so einen Schattenbereich, wo Monster dann drin sind und das beeinflusst dann dieses Land auch, weil es quasi zweigeteilt ist. Wie die Berliner Mauer. Das war so grob die Story. Also auf jeden Fall wird aus den Verbündeten werden dann Gegner und wir begleiten die, wie auch immer. Ich will ja nicht im Detail drauf eingehen. In der zweiten Staffel entwickelt sich das weiter. Die Alina, unsere Hauptperson, legt sich weiter mit dem Schattenbeschwörer an, gespielt von Ben Barnes, und alle anderen Figuren tauchen auch wieder auf und es war auch ganz unterhaltsam, hat auch Spaß gemacht, und wir lernen jetzt auch noch die Königsfamilie lernen wir kennen, und ist König, Kaiser, Zar, wie auch immer. Anführer. Und wir fliegen mit Piraten durch die Luft und oder Freibeutern und ist schon unterhaltsam. Wem die erste Staffel gefallen hat, wird wahrscheinlich auch die zweite gefallen. So ein paar Punkte haben mich gestört. Erstmal dadurch, dass diese beiden Buchserien zusammengelegt sind, und in der ersten Staffel ist mir das nicht so aufgefallen wie hier. Es sind halt unheimlich viele Charaktere, unheimlich viele einigermaßen wichtige Charaktere. Und das ist halt zu viel für die 8 oder 10 Folgen oder wie auch immer, wie viel die zweite Staffel hat. Es ist schon sehr umfangreich und du kannst nicht auf jeden so eingehen und jeder hat so seine Story und dann lernen wir noch 1, 2 neue Leute kennen, und irgendwie, ich hätte es so im Nachhinein besser gefunden, wenn die 2 Serien daraus gemacht hätten, wenn sie wirklich die 2 getrennten Buchreihen auch daraus 2 Serien gemacht hätten. Es soll jetzt angeblich ein Spin-off geben zu den Krähen. Das hätten sie vielleicht von Anfang an irgendwie machen können. Ich finde die toll, ich finde auch die Darsteller toll und schon cool gemacht. Aber ja, das hätte das Potenzial für 2 getrennte Serien gehabt und ich glaube, das wäre besser gewesen. Und dann das Worldbuilding, was mir diesmal besonders aufgefallen ist. Wir sind jetzt mit Armeen unterwegs und im Krieg und gegeneinander, aber das erscheint alles so klein. Da sind keine großen Armeen, da sind nicht viele Soldaten, da sind nicht viele. Das Worldbuilding ist schon cool, aber es erscheint so. Keine Ahnung, weißt, da kommt der große Angriff irgendwo auf irgendeinen Fort und dann hast du da 5 Angreifer und 5 Verteidiger und das war's, wo du so denkst, irgendwie, weiß ich nicht. Dafür, dass das so eine große Welt und alles mögliche ist, ist, keine Ahnung, das Worldbuilding fand ich etwas komisch. Nichtsdestotrotz.
Hast du vom Fachkräftemangel gehört?
Ja. Nichtsdestotrotz hat es mich weiterhin gut unterhalten, 4 von 5 halt, aber es gibt halt Schwächen. Also ich, ne, wenn es eine dritte Staffel gibt, die es geben wird, also das ist auch schon vorbereitet quasi, und auch das Spin-off werde ich weiter gucken, aber ist ein bisschen die Abwärtstendenz. So, keine Ahnung. Erste Staffel hat mir besser gefallen. Vielleicht ist es mir in der ersten Staffel auch noch nicht so aufgefallen. Man hätte mehr machen können. Und wenn ich gerade bei Fantasy-Serien bin, erinnerst du dich an Carnival Row? Ich weiß gar nicht, ob die du auch geguckt hast mit dem Model, was Schauspielerin wurde, Cara Delevingne und Orlando Bloom.
Ja, ja. Da gibt's eine zweite.
Ja, auch so ein bisschen Steampunk und hier Fairies wie Tinkerbell, die mit den Flügeln auf dem Rücken und so, und gehörnte Menschen und sowas, und die werden dann eingesperrt und auch in so einer Kriegswelt ist alles so ein bisschen so Beginn industrielles Zeitalter, Steampunk-Welt, alles dunkel, dreckig, wie auch immer. die ist vor Ewigkeiten bei Amazon gelaufen. Und da habe ich gedacht, nichts mehr. Und plötzlich habe ich dann gehört, ey, es gibt eine zweite Staffel, die ist jetzt bei Amazon gelaufen. Es gibt auch nur diese zweite Staffel. Das war schon von vornherein klar. Das ist jetzt vorbei, das Ende. Und keine Ahnung, das hätten sie sich sparen können. Ich konnte mich, weil die erste Staffel schon ewig her ist, nicht mehr dran erinnern. Ich hatte keine Ahnung. Also ich wusste noch Cara Delevingne und Orlando Bloom, aber die unterschiedlichen Parteien in dieser großen Welt, die da Krieg miteinander mal hatten oder auch nicht und die hier auch auftauchen, konnte ich schon gar nicht mehr zuordnen. Das war alles etwas komisch. Auch die Handlung jetzt war nicht interessant. Also ich meine, wer Amazon Prime hat und da reingucken will, kann da reingucken. Prinzipiell fand ich die Welt in der ersten Staffel eigentlich auch cool, aber ich weiß nicht, da war jetzt total die Luft raus. Ich habe auch keine Ahnung, wieso die auch so lange ist, ja doch, das ist schon lange her. Im Sommer 2019 war die erste Staffel. Also wir sind jetzt 4 Jahre später, das ist halt schon happig.
Da hast du auch deine Fanbase so ein bisschen verloren. Ne? Die hoffen die ersten 1-2 Jahre auf eine Fortsetzung und dann ist irgendwann auch vorbei. Wobei, ich so ein bisschen erinnere ich mich, irgendwer war dann doch so ein Elf und die waren so ein bisschen verpönt und hatte dann Narben von abgeschnittenen Flügeln und das war, glaube ich, der große Cliffhanger.
Ja, das war Orlando Bloom, genau. Ja. Genau. Das ist ja auch jetzt, naja, also, ne, wer die erste Staffel geguckt hat und die haben Spaß gemacht, kann da natürlich reingucken. Ich fand halt, ich weiß nicht, das hätten sie sparen können. Also warum jetzt die zweite Staffel kam, warum sich da, also klar, da war Corona dazwischen und sowas, aber puh, da war auch ein bisschen die Luft raus jetzt. Ich weiß nicht. Also 2 von 5 Bananen. Hätte es die Staffel nicht gegeben, hätte ich nichts vermisst. Nur ganz kurz, wir haben uns 2 Netflix-Dokus geguckt. keine Ahnung, schaust du? Also Dokus sind auch so Sachen, die eigentlich gucke ich total gerne, aber ich schiebe die immer vor mir her. Ich habe nie richtig Lust darauf. Ich habe auch in meiner Watchliste bei Netflix so einige da drin, die springen da so ein bisschen auf den Zug hier auf und auch mit diesen Real Crime und sonst so Zeug. Ich habe jetzt 2 geguckt. Das eine war Waco, amerikanische Apokalypse. Die ist erst vor ein paar Tagen rausgekommen. Und die andere ist auch noch nicht so lang da, die Murdoch-Morde, Skandal in den Südstaaten. Jeweils 3 Folgen. Und die Art und Weise, wie das gemacht wird, finde ich ehrlich gesagt durchwachsen. Die funktionieren nur über Interviews, also wo Leute erzählen. Du hörst aber auch nicht die Fragen oder das, was die Leute erzählen. Du hörst keine Stimme, die dir irgendwas erklärt. Du kriegst die Aufnahmen und du kriegst die es da halt gibt zu dem Ding, Archivaufnahmen, sonstiges Zeug. Und du kriegst von unterschiedlichen Erzählern, also die Erzähler sind halt die Zeugen, die mit dabei waren, die Ermittler, die sonst irgendwas, die dir das dann erzählen. Und das finde ich, ich weiß nicht, da ist so ein bisschen eine Wissenslücke dabei. Also da fehlen so manche Sachen, wo ich mir wünschen würde, dass so eine, weißt du, so eine Stimme aus dem Off so ein paar Zusammenhänge oder so dir noch erklärt. Das ist alles ein bisschen komisch. Die Mördermorde ist irgendwo in Südstaaten. Ich habe vergessen, wo. Ich hatte da vorher schon mal im YouTube-Video drüber gesehen. Weswegen ich den Inhalt erkannte. Aber Vater, Mutter, 2 Söhne. Die 2 Söhne sind ein bisschen komisch. Der eine Sohn ist mit Freunden auf einem Boot, die trinken und die fahren mit dem Boot, weil mit dem Auto würden sie angehalten werden und dann wäre der Führerschein weg. Also fahren sie mit dem Boot, fahren irgendwie gegen eine Brücke. Dabei fliegt eine auf dem Boot ins Wasser und wird auch erstmal nicht wiedergefunden. Die dauert lang, bis sie wiedergefunden wird, ist tot. Und er kann sich da einigermaßen aus der Fähre ziehen oder das Verfahren ist noch nicht so ganz abgeschlossen und die Familie hat halt Geld, die hat Einfluss, weißt du, der waren Staatsanwälte und Anwälte und der Vater hat halt eine Anwaltskanzlei und die wichtigsten Leute, so wie du es auch aus so US-Serien kennst, ist es wirklich und gehen dann halt auch mal, ne, so Zeugen beeinflussen oder sonst beste Freunde mit den Polizeiermittlern, weswegen die auf einmal gewisse Spuren nicht sichern oder so Sachen machen. Also alles schon sehr suspekt. Das ist aber gar nicht die Hauptgeschichte. Das ist nur die Vorgeschichte. Der Vater, oder vielleicht auch nicht, also auf jeden Fall ist er jetzt verurteilt worden, ist jetzt gerade eben erst gewesen vor ein paar Wochen, hat seine Frau und den einen Sohn erschossen. Angeblich, also er sagt, er hat es nicht gemacht, das waren andere, und er hat es aber wohl gemacht. Er hat auch Geld geklaut von seiner eigenen Kanzlei, also, oder wo auch sein Bruder mit drin ist, auf jeden Fall die Familienkanzlei, die irgendein Vorvater gegründet hat, und irgendwelche Drogenprobleme noch gehabt und auf Entzug. Außerdem hatten sie auch mal eine Haushälterin, die ganz unglücklich die Treppe rückwärts runtergefallen ist, und alles total suspekt und so. Also, aber schon wirklich viel Verschwörungen und Verbrechen und sonst sowas. Und naja, ganz interessant. Also dadurch, dass ich das YouTube-Video vorher schon gesehen hatte, kannte ich da so ein paar Zusammenhänge. Hätte ich jetzt nur diese Netflix-Serie gesehen, da hast du den Überblick verloren mit den Namen, mit den Personen. Da hast du halt die ganzen Freunde, die auf diesem Boot waren und überlebt haben. Und die erzählen dann, ja, und der war mit dem zusammen und das war mein Freund und so. Und ich so, wer ist jetzt nochmal was und wie? Keine Ahnung. Das war ein bisschen komisch. Eine Spur interessanter fand ich Waco, amerikanische Apokalypse. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Du bist wahrscheinlich zu jung dafür. Aber das die.
Sagt mir tatsächlich nichts, aber ja, danke.
Mount Carmel, Waco. Das war eine Abspaltung der Branch Davidians. Also, Abspaltung von Davidianern, eine kleine amerikanische Religionsgemeinschaft in den 50er Jahren, haben sich von anderen abgespalten, wie auch immer. Und dann gab es da in Texas, in Waco, so ein Mini-Sektor, hatten ihre Kommune, wo sie gewohnt haben, und haben auch, ne, Amis Waffen, jede Menge Waffen gehabt, und der hatten einen charismatischen Anführer, und dann hatte das ATF, also die Tobacco and Firearm ist das, ne, also die Bundesbehörde, die mit Drogen und Waffen und so weiter, da die kontrolliert und sowas. Ein Durchsuchungsbeschluss, und die wollten dann, ne, aggressiv da vorgehen, also sind dann mit bewaffneten Leuten da hingerollt und wollten da halt quasi so halb stürmen. Und das ist unglaublich damals in die Hose gegangen. Da sind mehrere von den Agenten sind umgekommen und von den Leuten da drin. Es gab eine riesen Gegenwehr. Die hatten unheimliche Waffen da drin, bessere Waffen als die Bundesagenten. Und die mussten dann verhandeln, dass sie ihre Verletzten da rausholen konnten und sich zurückziehen konnten. Dann kam das FBI, hat sich da eingeschaltet. Und da gab es eine Belagerung, die ging über Wochen. Also die haben wochenlang wurden die belagert vom FBI, und die Verhandlungen am Ende sind gescheitert, das ganze Gebäude ist abgebrannt, da sind 82 Leute dann ums Leben gekommen, auch einige Kinder dabei noch, sind zwar viele Kinder vorher schon in Verhandlungen befreit worden, aber unter diesen 82 Toten nur von den Mitgliedern, waren ja noch die Bundesagenten da, sind dann halt verbrannt in diesem Gebäude. Dann gab es Verschwörungstheorien, wie dieses Feuer gelegt wurde, ob angeblich wäre das die Regierung gewesen und so, weiß ja, wie das dann so ist. War halt schon sehr aufsehenerregend. Das war, wann war das? 93. Ich meine mich auch dunkel dran zu erinnern, dass es auch bei uns im Fernsehen war und sowas und ich das mitbekommen habe. Also es hat mir auf jeden Fall was gesagt. Von daher hatte ich so ein Grundwissen. Jetzt war es nochmal so interessant, auch mit Archivaufnahmen von damals, die Interviewen dann halt auch. Auch das funktioniert nur über Interviews, wo ehemalige Mitglieder oder Mitglieder was erzählen auch eine, die damals noch ein Kind war und die von den unterschiedlichen Behörden, die da im Einsatz waren und auch was da so schief gegangen ist und was nach hinten losgegangen ist, was nicht richtig funktioniert hat und so. Das war schon interessant, auch dazu die Archivaufnahmen und sowas, um das nochmal zu sehen. Ich habe mir danach auch noch den deutschen Wikipedia-Artikel da durchgelesen über die Branch Davidians. Und da sind halt schon noch Details drin, wo ich mir denke, ja, okay, das hätte das noch ergänzen können. Also okay, wenn ich jetzt ein Ami wäre, dann wüsste ich vielleicht noch mehr darüber, weil das noch mehr da bekannt ist. Aber für mich hier war das jetzt schon so, da waren Lücken drin. Von daher hätte ich mir auch da irgendwie so eine Stimme aus dem Off gewünscht oder so, was halt so ein paar Dinge noch erklärt oder so. Vielleicht auch mehr als 3 Folgen, weil diese Geschichte, wie die mit der Abspaltung und sonstiges Zeug, und die gibt's halt auch immer noch. Ja, ist schon, keine Ahnung. Der Typ auf jeden Fall, der Anführer, hat sich halt so Wiedergeburt Jesus gehalten. Und was erschreckend war, da wird eine ehemalige, die damals da drin war, die vorher dann rausverhandelt wurde, weil sie ihr die Kinder weggenommen haben, sie dann hinter den Kindern her wollte, wie auch immer. Und ein anderer, der da drin dann halt auch bewaffnet sich gewehrt hat. Und einer der wenigen war, die ganz am Ende überlebt haben. Also sind ein paar Leute nur lebend noch rausgekommen. Er war einer davon. Und da habe ich gedacht, okay, ne, das ist jetzt 30 Jahre her. Das ist vorbei. Ne? Die werden eingesehen haben, wie absurd das alles ist. Nein.
Die sind immer noch so drauf. Das ist doch die Definition von Sekte und allem Ähnlichen, oder? Dass sie da ganz fest sind in dem, was sie glauben.
Ja, aber wenn so ein Ding dann, ne, wortwörtlich in Flammen aufgeht, dann ist ja auch vorbei. Keine Ahnung, ich habe gedacht, in den 30 Jahren irgendwie, die würden davon halt wegkommen oder so. Aber die eine sagt halt immer noch, macht immer noch mit ihrem Gott Geschwurbel und sowas darum, und die weiß diese, nicht das Glaube und sowas, was Schlechtes ist, aber das, da wird's ja halt total verdreht. Und da ist er immer noch total drauf. Und der andere, der sieht da auch noch die Verschwörung und was er alles gemacht haben und sonst irgendwie. Und ich denke, alter Falter, jetzt mit dem ganzen Wissen, und wenn ihr seht, was da alles passiert ist und sonst was, selbst wenn ihr da Leuten oder gewissen Dingen noch nachhängt, irgendwie müsst ihr doch so ein bisschen Erkenntnis gegeben haben, dass vielleicht das nicht so optimal war, was da passiert ist. Nein, die sind noch total so drauf. Schon, ja, keine Ahnung. Interessante Geschichte. Ich werde auch mal den Wikipedia-Artikel da verlinken. Ja, keine Ahnung. Netflix-Lokus. Ja. So, da will ich eigentlich auch keine Bananen oder so geben. Also man kann es gucken. Es fehlt halt ein bisschen Hintergrundwissen. Also man sollte vielleicht schon dann mal Wikipedia oder sonst irgendwas noch bemühen, oder YouTube, gibt es ja auch ein paar Videos dazu, um noch, also mir geht es dann immer so, ich will dann, hab dann schon noch Fragen oder will noch ein paar Sachen mehr wissen.
Ja, zum Thema mehr wissen, du meintest ja die Grisha-Serie, also Shadow and Bones, war an sich gut, aber ein bisschen durcheinander. Ich habe die Bücher gelesen, und ich fand die mega gut. Also, wenn euch die Grundidee mit der Schattenflur gefällt und mit den so elementmagischen, ja, Strukturen und so ein bisschen was zarisches Russland und sowas, zaristisches Russland, Bücher sind wirklich gut. Die kann ich da empfehlen.
Ich habe, also Krischer-Trilogie habe ich nicht gelesen, aber die beiden Bücher zu den Krähen habe ich gelesen, und die habe ich, glaube ich, auch schon im Podcast besprochen. Die haben mir auch verdammt gut gefallen. Ist schon eine gute Fantasy-Buchreihe. Beides. Also vom anderen habe ich auch nur Gutes gehört, aber ich hab's. Keine Ahnung warum. Ich kam noch nicht dazu. Aber ja. Gut. Dann habe ich jetzt alles, was ich geguckt habe, konnte ich erzählen.
Das freut mich.
Mal gucken, was ich fürs nächste Mal habe. Ja,
in diesem Sinne.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Passt gut auf euch auf.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.